Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die Kanzlerin trifft sich morgen mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder und es geht natürlich noch einmal und wieder um neue Corona-Regeln. Seit dem Wochenende bekommen wir ja immer weitere Informationen und Papiere. Dann heißt es, es ist alles schon beschlossen. Aber auch hier gilt, beschlossen ist es am Ende erst, wenn es wirklich beschlossen ist. Und eines steht fest, Lockerungen, zumindest in breitem Stil und auf großer Ebene, die wird es nicht geben. Die Zahlen geben das auch nicht her. Sie sinken zwar, aber bisher so moderat, dass wirklich Entwarnung noch längst nicht gegeben werden kann. Was da passiert oder passieren wird, was zu erwarten ist, zu Beginn der Sendung, werden wir darüber berichten. Dann schauen wir ins Ausland, Afghanistan. Die Geberkonferenz macht Milliarden Zusagen, hat aber auch feste Erwartungen. Und dann werden wir reden mit einem, der sich in Afghanistan auskennt und fragen, wie ist denn wirklich die Lage vor Ort? Sie ist nach wie vor schwierig. Unter anderem haben wir dann noch in der Sendung, ja, in Amerika, in Washington, in den Vereinigten Staaten passiert etwas. Der amtierende amerikanische Präsident hat noch nicht seine Niederlage eingestanden, aber er ist wohl bereit, das Amt zu übergeben. Und wir stellen die Neuen vor. Dann am Ende Kampfabstimmung in der SPD um die Oppermann-Nachfolge. Auch da gibt es eine Personalentscheidung. Und wie immer natürlich der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Zunächst aber Berlin, respektive Berlin und die Landeshauptstädte. Das ist wichtig. Da liefen heute wieder die Drähte heiß, weil es noch viel Abstimmungsbedarf gab und gibt vor der Sitzung morgen. Johannes Kuhn.
Strengere Kontaktbeschränkungen, eine Ausweitung der Maskenpflicht. Dafür im Gegenzug Lockerungen für Treffen zu Weihnachten und an Silvester. Mit diesen Grundsätzen gehen Kanzleramt und Ministerpräsidentenrunde morgen in die Detailverhandlungen.
Die gute Vorbereitung ist uns gelungen, das muss man schon so sehen.
Bilanzierte heute Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Nach tagelangen Verhandlungen hatten die Ministerpräsidenten eine gemeinsame Beschlussvorlage vorgelegt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht dennoch Nachschärfungsbedarf.
Das Papier, das wir beschlossen haben gestern, ist ein Kompromiss, aber aus meiner Sicht reicht er noch nicht aus.
Konkret geht es dem CSU-Chef um die Schulen. Dort ist nun ab einem Inzidenzwert von 50 pro 100.000 Einwohner eine Maskenpflicht im Unterricht vorgesehen, und zwar ab der 7. Klasse. Im endgültigen Diskussionsentwurf von heute Abend, der dem Hauptstadtstudio vorliegt, sind nach einer bestimmten Inzidenzzahl auch Methoden wie Hybridunterricht vorgesehen. Geklärt ist die Frage aber noch nicht. Einigkeit herrscht weitestgehend darüber, dass sich ab Dezember höchstens 2 Haushalte und insgesamt nicht mehr als 5 Personen privat treffen sollten. Weitestgehend, weil Schleswig-Holstein aufgrund der Inzidenzrate von knapp unter 50 bei 10 Personen bleiben will. 10 Personen sollen sich im Rest der Republik erst wieder zwischen dem 23. Dezember und Neujahr treffen, also den Feiertagen. Kinder werden nicht eingerechnet, um Weihnachten mit der Familie zu ermöglichen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kritisiert, dass man auch für die Tage zwischen den Feiertagen lockert.
Die Kanzlerin, wie ich sie kenne, wird darüber nicht gerade erfreut sein. Ja, also es wird noch harte Debatten morgen geben.
Tatsächlich fordern Bund und Länder die Bürger auf, in der Woche vor Weihnachten auf private Treffen und Reisen zu verzichten, wenn man ältere Familienmitglieder treffen möchte. Außerdem beginnen die Weihnachtsferien nun im ganzen Bundesgebiet am 19. Dezember, wobei hier Thüringen und Bremen selbst entscheiden möchten. Dies soll es ermöglichen, sich weitestgehend zu isolieren. Bereits ab 1. Dezember gilt auch eine erweiterte Maskenpflicht im Einzelhandel. Diese gilt nun auch vor Geschäften und auf Parkplätzen. Zusätzlich sollen alle Städte belebte Innenstadtbereiche als Maskengebiet ausweisen. Und wenn es nach dem Kanzleramt geht, soll die Zahl der Kunden pro Geschäft sinken. Auf einen pro 25 Quadratmeter statt bislang ein Kunde auf 10 Quadratmeter. Gastronomie- und Unterhaltungsbetriebe bleiben im Dezember weiterhin geschlossen, erhalten aber wie im November Hilfen. 17 Milliarden Euro wird dies aller Voraussicht nach kosten. Man rechne damit, dass auch über den Jahreswechsel hinaus Beschränkungen nötig seien, heißt es im aktuellen Beschlussentwurf. Über die Herangehensweise für Januar wollen Bund und Länder bis zum 15. Dezember entscheiden.
Das war der Bericht von Johannes Kuhn. In Frankreich sind die Zahlen lange gestiegen, und zwar so heftig, dass der französische Präsident keine andere Wahl hatte, als das Land kräftig in den Lockdown zu schicken. Inzwischen gibt es allerdings leichte Lockerungen oder zumindest die Aussicht darauf, und das hat wiederum mit den Zahlen zu tun. Der französische Präsident hat heute Abend die Strategie für die kommenden Wochen angekündigt. Jürgen König.
Den Höhepunkt der zweiten Corona-Welle hat Frankreich überstanden. Das hatte schon am Wochenende die nationale Gesundheitsbehörde verkündet. Die Zahl der Neuinfektionen gehe seit längerem kontinuierlich zurück, hieß es. Bei der Zahl der positiven Tests habe es in der vergangenen Woche einen Rückgang um 40% gegeben. In den Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen, hätten deutlich weniger Patientinnen und Patienten aufgenommen werden müssen. Nach diesen Vorabmeldungen hatte ganz Frankreich daher mit Spannung auf die erneute Fernsehansprache ihres Präsidenten Emmanuel Macron gewartet, in der Hoffnung auf die Ankündigung erster Lockerungen der in Frankreich besonders strengen Corona-Maßnahmen. Und die Franzosen wurden nicht enttäuscht.
Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi.
Eine neue Phase beginnt am Samstagmorgen. Dabei wird sich vieles nicht ändern, die Abstands- und Hygieneregeln, dass jeder möglichst zu Hause bleiben soll, da auch arbeiten soll, wenn es geht. Aber etwas wird sich ändern und ich weiß ja, wie groß die Erwartungen sind, auf dass unsere Innenstädte sich endlich wieder beleben. Am Samstagmorgen werden die Geschäfte wieder geöffnet, unter Einhaltung der Regeln bis spätestens 21 Uhr.
Enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir selon ces règles. Jusqu'à 21 heures au plus tard.
Die Bemühungen hätten sich ausgezahlt, so Macron. In der Aufmerksamkeit nachlassen dürfe man aber nicht. So hielt der Präsident gute und auch schlechte Nachrichten bereit. Spaziergänge von bis zu 3 Stunden Länge sind fortan wieder erlaubt. Gottesdienste können mit bis zu 30 Teilnehmern erneut stattfinden. Ab dem 15. Dezember werden Museen, Kinos, Theater wieder öffnen dürfen, wenn auch die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr bestehen bleibt. Nachdem Emmanuel Macron den Kulturbetrieb in seinen früheren Ansprachen bestenfalls am Rande erwähnt und dafür viel Kritik geerntet hatte, ging er dieses Mal in besonderer Weise auf ihn ein.
Je veux ici dire combien je remercie.
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich sagen, wie sehr ich den Kulturschaffenden dankbar bin, denen wir, ich weiß es, viel abverlangt haben und die trotzdem nie aufgegeben haben. Wir brauchen sie. Die Kultur ist lebenswichtig, damit wir alle frei leben können.
La culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyen libre.
Zum Weihnachtsfest sagte Macron, der Besuch der Familie werde möglich sein, wenn alle bis dahin verantwortlich handeln.
Mais pour les semaines à venir, nous devons chacune chacun à la nation l'esprit de responsabilité.
In den kommenden Wochen brauchen wir von jedem Einzelnen, von der ganzen Nation, den Geist der Verantwortung. Und wir brauchen, jeder von uns, viel guten Willen. Ich weiß, man wird manchmal müde, die Debatten erhitzen sich, aber wir dürfen uns nicht von ihnen davontragen lassen.
Les esprits sont parfois fatigués, les débats s'échauffent. Et dans cette période, nous ne devons pas nous laisser nous emporter.
Zu den schlechten Nachrichten Macrons gehörte, dass es wohl unmöglich sein werde, die Wintersportzentren zu öffnen. Und die Wiedereröffnung von Bars, Cafés und Restaurants, von Fitnessstudios und Sportzentren ist erst in der 3. Phase der geplanten Lockerungen vorgesehen, am 20. Januar. Ein Impfstoff werde in Frankreich zum Jahresende verfügbar sein, so Macron. Man habe sich zusammen mit der Europäischen Union Impfdosen gesichert. Ausdrücklich fügte der Präsident hinzu, dass es eine Impfpflicht nicht geben wird.
Das war der Bericht von Jürgen König. Wir wechseln nach Afghanistan, genau genommen zur Konferenz über Afghanistan. Da geht es um viel Geld. Auf der einen Seite Wiederaufbauhilfe und auf der anderen Seite die Meldungen aus dem Land selbst. Es gibt weitere Anschläge. Die Nachrichten sind nicht gut. Beides zusammen wird schwierig. Der Kollege Bernd Muschborowska hat es für uns.
Die Bundeswehr reduziert ihre Präsenz in der nordafghanischen Provinz Kunduz. So soll zunächst das Camp Pamir, wo rund 100 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Ausbildungs- und Unterstützungsmission Resolute Support tätig sind, nicht mehr dauerhaft besetzt werden. Sie würden stattdessen künftig nur noch bei Bedarf aus dem größeren Stützpunkt Camp Marmal in Masai-Sharif eingeflogen, teilte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam mit. Dies habe aber nichts mit dem Abzug der US-Truppen zu tun, hieß es. Die Verlegung laufe bereits seit dem Spätsommer und sei lange geplant gewesen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vor kurzem erklärt, sie erwarte in den nächsten Tagen Details zu den US-Plänen. Erst danach könne man abschätzen, welche Konsequenzen das für den Bundeswehreinsatz am Hindukusch haben werde. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte eine Entscheidung über die weitere Präsenz in Afghanistan für Februar nächsten Jahres an. Die Sicherheitslage im ganzen Land ist trotz der Friedensgespräche in Doha problematisch. In zahlreichen Provinzen gibt es immer wieder Angriffe der Taliban auf Regierungstruppen. Und es kommt zu Anschlägen auf zivile Einrichtungen. Bei der Explosion von zwei Bomben in der zentralafghanischen Provinz Bamiyan kamen heute mindestens 17 Menschen ums Leben. 50 seien verletzt worden, hieß es. Die Taliban dementierten, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Bamiyan gilt als eine der sichersten Regionen des Landes. In der beliebten Urlaubsregion hat es schon lange keine Zwischenfälle mehr gegeben. Bei der Afghanistan-Geberkonferenz in Genf wurden heute 12 Milliarden US-Dollar für die nächsten 4 Jahre zugesagt. Das Geld wird in Raten gezahlt und ist an Bedingungen geknüpft. Die EU sagte 1,2 Milliarden Euro zu, die finanzielle und politische Unterstützung werde aber eingestellt, wenn in Afghanistan wieder ein islamisches Emirat geschaffen werde, hieß es.
Das war der Kollege Bernd Muschborowska mit den neuesten Einzelheiten aus Afghanistan selbst und auch von der Geberkonferenz. Wir wollen jetzt weniger über das Geld reden, als vielmehr über die Lage im Land. Und deshalb freue ich mich, am Telefon ist Reinhard Ehres. Er ist jemand, der seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, sich in Afghanistan umtut und viele humanitäre Projekte angeschoben hat, die Kinderhilfe Afghanistan zum Beispiel. Und jetzt bei uns am Telefon, Herr Ehres, guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist die Lage aktuell in Afghanistan? Was bekommen Sie für Berichte? Wir haben gerade in dem Beitrag auch wieder gehört, es gibt Anschläge, die Sicherheitslage ist wahrscheinlich schwierig. Was hören Sie?
Also die Lage in Afghanistan, das ist ähnlich schwer zu beantworten wie die Wetterlage in Europa. Da gibt es solche Gegenden und solche Gegenden. Heute war ein Anschlag in einer Provinz, Bamiyan heißt sie, nördlich von Kabul, die bisher zur sichersten überhaupt in Afghanistan gehörte. Vermutlich wieder ein Anschlag des IS. Das erscheint bei uns ganz selten in den Medien. Meistens heißt es dann immer vermutlich ein Anschlag der sogenannten radikal-islamischen Taliban. In vielen Bereichen ist es tatsächlich der IS. Im Osten bin ich jetzt seit fast 30 Jahren tätig. Und dort ist der IS wieder sehr, sehr aktiv. Das liegt auch daran, dass die Taliban ja jetzt seit dem September in Doha mit der afghanischen Regierung, mehr oder weniger unter der Ägide der Amerikaner, über einen Frieden in Afghanistan verhandeln. Das passt einigen, vor allem jungen Taliban, nicht nur die Taliban. Die bekämpfen hauptsächlich westlichen Truppen, sofern es dort noch welche gibt, und die afghanischen Sicherheitsbehörden, Polizei, Militär und die afghanischen Behörden. Der IS geht, und das war heute wohl auch in Bamiyan der Fall, gezielt auf die Bevölkerung los, insbesondere auf die schiitische Bevölkerung. Bamiyan ist eine rein schiitische Provinz und dort hat der IS wohl heute zugeschlagen.
Was haben Sie denn erreichen können? Es gehen mehr Kinder zur Schule, das ist, was wir immer wieder hören. Ist das, ja, zumindest in welchem Teil?
Seit einiger Zeit gehen immer weniger Kinder zur Schule. Seit einigen, ein, zwei Jahren, vor allem in den letzten 7, 8 Monaten, seit Corona noch, in Afghanistan die Gesamtlage, die soziale Lage, die wirtschaftliche Lage erheblich verschlechtert hat, gehen immer weniger Kinder zur Schule, weil sie jetzt zu Hause arbeiten müssen, weil das Einkommen des Vaters, wenn er denn überhaupt ein richtiges Einkommen, einen richtigen Arbeitsplatz hat, nicht mehr ausreicht. Da ist auch Corona mit dran schuld. Und die gesamtwirtschaftliche Lage, müssen die Jungs jetzt zu Hause mitarbeiten und können dann deshalb nicht mehr in die Schule gehen. Insgesamt natürlich hat sich seit dem Sturz der Taliban im Herbst 2001 der Besuch der Schulen und auch die Verteilung der Ausbildung auch in den ländlichen Gegenden Afghanistans deutlich verbessert. Ja. Zur Taliban-Zeit vielleicht noch 500.000 Kinder, die zur Schule gingen. Die letzten Zählungen lagen so bei 5-6 Millionen. Aber diese Zahl nimmt jetzt wieder ab, aus Gründen, wie ich sie eben genannt habe. Ja,
wenn wir jetzt mal auf die Hilfsgelder kommen, die da möglicherweise demnächst fließen, die werden dann gebunden. Über ein Thema haben wir noch nicht gesprochen, dass möglicherweise die Korruption etwas zurückgedrängt wird. Und das alles verbunden mit dem Abzug der ausländischen Truppen. Kann das funktionieren?
Das ist ein breites Thema. Also Korruption, eines der Hauptprobleme in Afghanistan. Ich habe gestern noch mit einem Freund in Afghanistan telefoniert und da hat er mit dem typisch afghanischen Humor gesagt, ach weißt du, mit diesen Geldern, die wir jetzt da kriegen sollen, ist es ähnlich wie mit den Wahlen in Afghanistan. Bei Wahlen in Afghanistan kommt es nicht darauf an, wie gewählt wird, sondern es kommt darauf an, wie ausgezählt wird. Und bei dem Geld ist es ähnlich. Ob die uns jetzt 10 Milliarden oder 5 oder 20 Milliarden geben, ist relativ unerheblich. Entscheidend ist, wohin das Geld geht, wer es bekommt. Und da wissen wir ja jetzt ja auch seit vielen Jahren, dass Afghanistan auf dem sogenannten Korruptionsindex von Transparency International in Anführungszeichen Weltspitze ist. Und das wird sich jetzt auch durch diese 10 Milliarden, wenn sie kommen, natürlich nicht etwa im positiven Sinne verbessern, sondern das wird so bleiben. In den Emiraten, also Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Sharjah und so weiter, man schätzt so zwischen 30 und 50 Dollar, afghanische Dollar, Milliardäre gibt, die es zur Zeit der Taliban eigentlich gar nicht gegeben hat. Ja? Und das Geld dieser Milliardäre kam ja irgendwo her. Und da hat mal der afghanische neue Präsident, der Ashraf Ghani, in einem Interview mit Kollegen von der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Jahren gesagt, an der Korruption in Afghanistan sind nicht nur böse Afghanen dran schuld, sondern auch der Westen. Denn zur Korruption gehören immer zwei. Der eine, der die Hand aufhält, und der andere, der das Geld reinlegt. Wenn er ein paar hundert Millionen dahin gibt, auf ein, zwei Leute verteilt, in der Hoffnung und in der verbalen Verpflichtung, du musst das Geld da und dafür ausgeben, und dann geht man wieder nach Hause. Und dann kontrolliert kein Mensch mehr, was dort unten mit dem Geld gemacht wird. Es gibt in Deutschland keine Behörde, im Unterschied zu den staatlichen Geldern in Deutschland, auf Landes- und auf Bundesebene, haben wir Rechnungshöfe, Landesrechnungshöfe, Bundesrechnungshöfe. Gelder, Entwicklungshilfegelder, die ins Ausland gehen, werden von keinem Amt, weder einer Bundesrechnungsbehörde noch einer anderen, überprüft. Das muss man den Bürgern auch mal sagen.
Herr Röss, wenn wir da jetzt einen Strich drunter ziehen über die Problematik, wie kann man das Land denn überhaupt dann nach vorne bringen? Ist das nicht dann ein Fass ohne Boden? Oder haben Sie noch Hoffnung?
Also Hoffnung habe ich für Afghanen, für die Afghanen immer. Die Afghanen haben in ihrer mehrtausendjährigen Geschichte schon viel schlimmere Zeiten erlebt, viel brutalere Zeiten, viel tödlichere Zeiten. Wenn ich etwa jetzt 40 Jahre zurückdenke, knapp 40 Jahre, als ich zum ersten Mal unten war, während des afghanisch-sowjetischen Krieges, da kamen knapp 2 Millionen Afghanen ums Leben. Seit der Westen jetzt dort ist, kamen in Anführungszeichen jetzt natürlich nur ungefähr 100 Zivilisten in Afghanistan ums Leben. Also im Vergleich zur sowjetischen Besatzung ist die Sicherheitslage in Afghanistan, was die Anzahl der Opfer angeht, deutlich besser. Aber nochmal, der Westen hat ja seit er dort ist, seit 2002, etwa 1,2 Billionen, also 1.200 Milliarden, in Afghanistan investiert, vorwiegend für Sicherheit. Das ist wahrscheinlich der teuerste Einsatz des Westens in der modernen Geschichte gewesen. Ein Afghaner, das ist gekarlauert, mit diesem Geld hätte man jeden Afghanen und einschließlich aller Taliban zu Millionären machen können. Also das sind alles solche Dinge, wissen Sie, sich immer nur auf die Afghanen, die bösen Taliban oder auch an korrupte einzelne Afghaner zu stürzen, ist eine Sache. Die schlechte oder nicht vorhandene Strategie des Westens von Anfang an, es gab keine Strategie, um das Land zu befrieden oder um es wieder aufzubauen, ist der Hauptgrund für den Status, in dem sich Afghanistan jetzt befindet.
Dankeschön, das war Reinhard Erös von der Kinderhilfe Afghanistan, ein langjähriger Kenner des Landes. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.28 Uhr beginnen unsere Kurzberichte und zunächst geht es noch einmal um Corona. Es gibt mehrere Impfstoffe inzwischen und die Europäische Union hat sich jetzt auch einen gesichert einer amerikanischen Firma. Stefan Überbach.
Die EU-Kommission sichert der Europäischen Union Zugang zu einem weiteren vielversprechenden Corona-Impfstoff. Morgen will die Brüsseler Behörde einen Rahmenvertrag über den Kauf von bis zu 160 Millionen Impfdosen des US-Unternehmens Moderna beschließen. Sobald das Medikament zugelassen sei, werde es allen Mitgliedstaaten der EU zur Verfügung stehen, zur selben Zeit und zum selben Preis, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die Menge richtet sich nach der jeweiligen Bevölkerungszahl. Die Vereinbarung mit Moderna ist schon der 6. europäische Kaufvertrag mit einem Arzneimittelkonzern. Unter anderem hat Brüssel bei Pfizer-BioNTech und AstraZeneca Impfstoffe bestellt. Allerdings ist bisher keines der Medikamente in Europa zugelassen. Das könnte sich aber noch vor dem Jahreswechsel ändern. Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte eine genaue Prüfung durch die Europäische Arzneimittelbehörde an. Sicherheit und Transparenz seien hier von entscheidender Bedeutung. Einschränkungen des öffentlichen Lebens könnten die Ausbreitung des Virus höchstens bremsen. Eine dauerhafte Lösung der Corona-Krise sei nur mit sicheren und wirksamen Impfstoffen möglich. Die EU setze sich dafür ein, dass alle Menschen weltweit zu bezahlbaren Preisen damit versorgt werden könnten.
Im schweizerischen Lugano hat es eine Attacke gegeben und es gibt einen Terrorismusverdacht. Dietrich Karl Meurer.
Zu dem Vorfall kam es am frühen Nachmittag in einem Kaufhaus der Stadt Lugano in der italienischsprachigen Schweiz. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hat eine 28-Jährige zwei Frauen angegriffen. Das eine Opfer habe sie mit bloßen Händen am Hals gepackt und gewürgt, während sie die zweite Frau mit einer Stichwaffe am Hals angegriffen und schwer verletzt habe. Die Frau schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Angreiferin konnte durch Kunden des Kaufhauses gestoppt werden. Anschließend wurde sie von der Polizei verhaftet. In dem Warenhaus soll es kurzzeitig zu Panik gekommen sein. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Angreiferin um eine Schweizerin, die in Lugano lebt. Die Frau sei aktenkundig. Man gehe Hinweisen nach, dass sie mit der Terrormiliz Islamischer Staat sympathisiere. Das eingeschaltete Schweizer Bundesamt für Polizei, FEDPOL, vermutet hinter der Tat einen terroristischen Hintergrund. Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen ein Strafverfahren eröffnet.
Papst Franziskus hat kürzlich eindeutig gesagt, die Uiguren aus seiner Sicht sind eine verfolgte Minderheit. Damit hat er sich natürlich prompt die Kritik der chinesischen Regierung zugezogen. Einzelheiten dazu von Ruth Kirchner.
Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums bezeichnete die Äußerungen des Papstes als völlig haltlos. Menschen aller ethnischen Gruppen hätten in China volle Rechte. Die Entwicklung in der Region Xinjiang, Heimat der Uiguren in Nordwestchina, sei so gut wie noch nie, so der Sprecher. China steht wegen der Verfolgung der Uiguren international in der Kritik. Über 1 Million Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten werden nach Einschätzung westlicher Regierungen und Menschenrechtsorganisationen in Internierungslagern festgehalten. China bezeichnet die Lager als Ausbildungsstätten und als Teil des Kampfes gegen Extremismus und Terrorismus. Papst Franziskus hatte bislang jede Stellungnahme zur Lage der Uiguren vermieden, trotz des Drängens von Menschenrechtsgruppen. Hintergrund der Zurückhaltung war möglicherweise das Bemühen des Vatikans um eine diplomatische Annäherung an China. Im Oktober verlängerte der Vatikan ein vor 2 Jahren geschlossenes Abkommen mit Peking, das die einvernehmliche Ernennung von Bischöfen in China regelt. In seinem neuen Buch schreibt Papst Franziskus nun von den armen Uiguren und bezeichnet sie wie die Rohingya aus Myanmar und die Jesiden als Volksgruppen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Die Ermittlungen wegen rechtsradikaler Umtriebe in der Polizei werden immer umfangreicher. Es gibt immer neue Fälle, jetzt wieder in Nordrhein-Westfalen. Wolfgang Otto.
15 Teilnehmer hatte die nun aufgedeckte rechtsextreme Chatgruppe der NRW-Polizei, darunter 2 Pensionäre, der Rest im aktiven Dienst. Bis auf einen waren sie in Essen und in Mülheim an der Ruhr beschäftigt. Bei der Gruppe handelte es sich um einen Kegelclub, der sich Kunta Kinte nannte, nach einer literarischen Sklavenfigur. Durchsucht wurden 12 Wohnungen und Dienstgebäude, dabei wurden über 600 Datenträger sichergestellt. Gefunden wurden Bilder, Videos und Audiodateien mit hochgradig fremdenfeindlichen Inhalten, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. Hitlerbilder, Hakenkreuzsymbole und mehr oder weniger verkappte Gewaltaufrufe gegen Ausländer. Alle aktiv im NRW-Polizeidienst beschäftigten Beamten der Gruppe wurden vom Dienst suspendiert. Die neuen Funde seien erschütternd, aber nicht überraschend, erklärte NRW-Innenminister Reul. Er habe immer gesagt, je mehr gesucht werde, desto mehr werde gefunden. Reul sicherte weitere umfassende Ermittlungen zu. Auf die Spur der Chatgruppe sind die Ermittler bei der Auswertung von 2 Handys aus dem ersten Verdachtsfall vom September gestoßen. Gegen insgesamt 191 Polizeibeamte in NRW liegen derzeit Hinweise auf möglicherweise rechtsextremistische Betätigung vor.
Das Kopftuch am Arbeitsplatz, aber nicht nur da, sorgt immer für heftige Diskussionen, auch für juristische Auseinandersetzungen. Jetzt beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof mit 2 Fällen. Jan Henrich.
Beim Europäischen Gerichtshof ging es heute um 2 Frauen muslimischen Glaubens, die in einer Kita bzw. einem Drogeriemarkt arbeiten. Sie wollen während der Arbeit ein Kopftuch tragen. Die Arbeitgeber untersagten dies und beriefen sich auf betriebsinterne Regelungen, wonach das sichtbare Tragen religiöser Symbole während der Arbeit verboten ist. Die beiden Frauen klagten dagegen vor deutschen Gerichten, die Fälle dem EuGH vorlegten. Bei der heutigen Verhandlung ging es insbesondere um die Frage, wie unternehmerische Freiheit auf der einen und Religionsfreiheit auf der anderen Seite gewichtet werden müssen. 2017 hatte der Europäische Gerichtshof in einem vergleichbaren Fall aus Belgien entschieden, dass ein Arbeitgeber seinen muslimischen Mitarbeiterinnen verbieten könne, im Kontakt mit Kunden ein Kopftuch zu tragen. Offen ist allerdings, ob die dort gefassten Voraussetzungen auch auf die Fälle der beiden Frauen aus Deutschland anwendbar sind. Hintergrund: Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner Rechtsprechung bisher einen stärkeren Schutz der grundrechtlich garantierten Religionsfreiheit etabliert. Insoweit ist es offen, wie der EuGH die Fälle aus Deutschland am Ende entscheiden wird. Mit einem Urteil ist frühestens in einigen Monaten zu rechnen.
Börsen sind ja häufig politische Börsen. Und obwohl der amerikanische Präsident, der noch amtierende, bisher immer geglaubt hat, dass er derjenige sei, der die Börsen nach oben treibt, nun ja, er stellt heute fest, das Gegenteil ist richtig. Der designierte Präsident sorgt für gute Stimmung an den Börsen. Claudia Wehrle.
Während auf der politischen Bühne über eine Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen debattiert wird, spielen heute an der Börse ganz andere Themen eine Rolle. Es geht um die Zeit nach der Pandemie. Viele Anleger hoffen darauf, dass sich die Weltwirtschaft bald wieder erholen wird. Erfreuliche Signale kommen für sie auch aus den USA. Denn so wie es aussieht, macht US-Präsident Donald Trump den Weg frei für eine geordnete Amtsübergabe an seinen gewählten Nachfolger. Eine Verfassungskrise scheint damit vom Tisch zu sein. Und noch etwas kommt an der Börse hierzulande gut an. Und das ist die Nominierung der früheren US-Notenbankchefin Janet Yellen als künftige Finanzministerin. Damit dürfte eine Zusammenarbeit zwischen der US-Notenbank und dem Finanzministerium zumindest kooperativ verlaufen. Der DAX, den ganzen Tag deutlich im Plus, er steht zu Handelsschluss bei 13.292 Punkten. Das ist ein Plus von mehr als 1%. Zulegen können vor allem Aktien von Unternehmen, die zu den Verlierern der Corona-Pandemie gehören. Lufthansa-Aktien steigen beispielsweise über 7%. Aktien des Flugzeugbauers Airbus sind über 3% im Plus. Apropos Airbus, der Flugzeugbauer hat durchaus Chancen, im kommenden Jahr in die erste Börsenliga aufzusteigen. Denn die deutsche Börse will den DAX reformieren. Künftig sollen nicht mehr 30, sondern 40 Unternehmen im wichtigsten deutschen Aktienindex enthalten sein. Und es sollen auch andere Kriterien eine Rolle spielen, um überhaupt in den Index aufgenommen zu werden.
Das war der Börsenbericht, das war Claudia Wehrle. Jetzt schauen wir in die Vereinigten Staaten. Gestern war America First. America First und ein ganz besonders engstirniger Isolationismus, der natürlich dazu geführt hat, dass die wirtschaftliche Situation nur begrenzt besser geworden ist. Der neue Präsident, der designierte Präsident, hat jetzt sein außenpolitisches Team vorgestellt und da wird alles anders. Natürlich werden die Amerikaner ihre Interessen weiter durchsetzen, aber mindestens werden sie das mit Menschen tun, die Diplomatie beherrschen und die auch von Fachkunde geprägt sind. Was sich dort alles ändern wird, Markus Pindor hat es für uns.
Joe Biden hat sein Team für die außenpolitischen Schlüsselposten in seiner künftigen Regierung vorgestellt. Amerika werde sich in Zukunft wieder der Welt zuwenden und seine globale Verantwortung wahrnehmen. It's a team that reflects the fact that America is back. Dieses Team steht für die Tatsache, dass Amerika zurück ist. Bereit, die Welt zu führen, nicht sich von ihr zurückzuziehen. Wir werden am Kopfende des Tisches sitzen, bereit, unseren Gegnern entgegenzutreten, statt unsere Verbündeten zurückzuweisen, bereit, für unsere Werte einzutreten. Eine klare Abkehr vom engen Nationalismus, den die Trump-Regierung 4 Jahre lang postuliert hatte. Biden erklärte, in den ca. 20 Anrufen von Regierungschefs anderer Länder sei immer wieder der Wunsch geäußert worden, die USA sollten wieder zu ihrer alten Führungsrolle zurückkehren. Das habe ihn beeindruckt. Sein Team sei Ausdruck der Überzeugung, dass Amerika am besten sei und am meisten erreichen könne, wenn es mit seinen Verbündeten zusammenarbeite. Nur so könne man die Sicherheit Amerikas wirklich gewährleisten. Das internationale Team ist sehr divers zusammengesetzt. Die zentrale Person ist Antony Blinken, der designierte Außenminister, dessen Stiefvater als einziger der Familie den Holocaust überlebte. Blinken gilt als werteorientierter Realist. We can't solve all of the world's problems alone. Wir können nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Wir brauchen Partner. Aber wir brauchen auch Zuversicht. Amerika hat noch immer das größte Potenzial, andere Länder zusammenzubringen, um die globalen Herausforderungen zu bewältigen. Heimatschutzminister soll der in Kuba geborene Alejandro Mayorkas werden, der erste Latino auf diesem Posten. Avril Haines wird die erste Frau auf der Stelle der Geheimdienstkoordinatorin werden. Sie erklärte, sie verspreche, Biden als Präsident auch unangenehme Nachrichten zu überbringen. Ein Seitenhieb auf Trump. UN-Botschafterin soll die schwarze Karrierediplomatin Linda Thomas-Greenfield werden. Sie hatte mehrere Botschafterposten in der ganzen Welt inne und war mit dem Amtsantritt Trumps aus Protest aus dem Dienst ausgeschieden. Der Jüngste in der Runde ist Jake Sullivan, der 43-jährige Außenpolitikfachmann, soll den verantwortungsvollen Posten des Sicherheitsberaters übernehmen. Namen. Der älteste ist Bidens langjähriger Freund und Kollege im Senat, John Kerry. Kerry soll als ehemaliger Außenminister verlorenes Vertrauen wiedergewinnen und als Beauftragter für den Klimawandel die Welt bereisen. Ein kluger Schachzug, denn Kerry ist das, was man einen globalen Bekannten nennen könnte. Für viele Politiker weltweit ist er eine bekannte Größe. Gleichzeitig hätte Biden damit im kommenden Jahr den Rücken frei, sich um Innenpolitik zu kümmern, besonders um die Bekämpfung der Corona-Pandemie.
Das war Markus Pindor. Was dort in den Vereinigten Staaten und politisch in Washington passiert, wird hierzulande natürlich aufmerksam beobachtet. Und es prägt vor allen Dingen das Bild von Amerika und der Amerikaner. Das war in den zurückliegenden Jahren nicht allzu gut. Wir alle wissen, warum. Das scheint sich jetzt zu verändern. Klaus Remme.
Freie Bahn für transatlantische Zusammenarbeit. Dieses Signal wird von beiden Seiten des Atlantiks aus gesendet. Beim Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung in Berlin sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer:
Bei allem, was man über Trump auch kritisch sagen kann, am Ende, das haben jetzt auch diese demokratischen Wahlen gezeigt, am Ende gibt es immer noch ein starkes Wertefundament, das uns mit den Amerikanern verbindet. Das muss für unsere Aufstellung eben auch ein Maßstab sein.
Die Deutschen insgesamt sind da offenbar nicht so sicher. In einer repräsentativen Umfrage, die in den Tagen nach der Präsidentschaftswahl durchgeführt wurde, sagten 53% der Befragten, dass die Wahl ihr Vertrauen in die US-amerikanische Demokratie geschwächt habe. Die ersten außenpolitischen Personalentscheidungen Joe Bidens sprechen für den Neustart der Kooperation. Die ehemalige amerikanische UN-Botschafterin Samantha Power formulierte es gegenüber dem Publikum der Körperkonferenz regelrecht blumig.
It is going to be just a warm gust of air that wafts across the Atlantic.
Das wird sich wie ein warmer Wind über den Atlantik hinweg anfühlen, verspricht Power. Den transatlantischen Beziehungen werde sogar zentrale Bedeutung zukommen.
Because of China's rise, but also because of the recognition of how important shared values are, I think that the transatlantic relationship becomes central.
Power begründete das mit den gemeinsamen Werten und dem Aufstieg Chinas. Das Kräftedreieck USA-Europa-China beschäftigte heute auch den Bundesaußenminister ebenfalls beim Forum Außenpolitik.
China ist für uns, so sagen wir in der Europäischen Union, ein systemischer Rivale. Die Vereinigten Staaten sind ein Wertepartner. Trotzdem heißt das nicht, dass wir uns in dieser Auseinandersetzung zu 100% auf eine Seite schlagen müssen. Wir haben auch eigene Interessen.
Eine Körperumfrage aus dem September stützt die Präferenz der Deutschen für eine eigene europäische Positionierung zwischen den Kraftzentren China und Amerika. Auf die Frage, ob die Amerikaner im Umgang mit China Deutschlands Partner sein können, sagten 28% ja, 63% nein. Andererseits, nach dem Wahlsieg Bidens stiegen die USA in der Frage nach den wichtigsten Partnern Deutschlands um 13 Prozentpunkte. Das Potenzial der Kooperation sei enorm, so der Harvard-Politikwissenschaftler Joseph Nye beim Forum Außenpolitik. Wenn sich Amerika, Japan und Europa wirtschaftlich und politisch zusammentun, sind sie viel stärker als China in den nächsten 20 oder 30 Jahren sein wird, so Nye. Auf beiden Seiten des Atlantiks werden die nächsten 4 Jahre als große Chance wahrgenommen.
Das war der Bericht von Klaus Remme. Der ein oder andere spricht von einem Meilenstein für den Verbraucherschutz und diesmal ist es die Europäische Union. Das EU-Parlament hat die europäische Verbandsklage auf den Weg gebracht. Was sich damit verbirgt und dahinter verbirgt, Paul Vorreiter weiß es.
Verbraucherrechte sind gut, doch was nützen sie einem, wenn man sie als Einzelne oder Einzelner gegen große Unternehmen nicht durchsetzen kann? Damit das nicht passiert, wird Verbrauchern auf europäischer Ebene jetzt ein Instrument an die Hand gegeben, die europäische Sammelklage.
Die europäische Regelung ist für Verbraucherinnen und Verbraucher auch vorteilhafter als die in Deutschland existierende Musterfeststellungsklage, da der Schadensersatz direkt mit eingeklagt werden kann. Das heißt, man muss nicht 2 Verfahren durchführen, sondern nur 1.
Sagt der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken. Doch damit die europäische Sammelklage greift, müssen die Mitgliedstaaten noch die Voraussetzungen schaffen. Sie müssen den Verfahrensweg öffnen, außerdem Einrichtungen qualifizieren, die für die Verbraucherinnen und Verbraucher den Klageweg gehen dürfen. Das können Verbraucherschutzorganisationen sein, aber auch öffentliche Stellen. Sie müssen jedenfalls bestimmte Kriterien erfüllen, etwa gemeinwohlorientiert sein. Das soll Missbrauch und einer Klageindustrie vorbeugen.
Außerdem kann die Richtlinie so umgesetzt werden, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher automatisch erfasst sind. Das heißt, man muss sich nicht aktiv melden. Das ist auch anders als zum Beispiel bei der Musterfeststellungsklage. Und ich hoffe, dass das in Deutschland dann auch so umgesetzt wird, sodass noch mehr Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich profitieren können.
Bislang gibt es 19 EU-Länder, in denen so eine Art kollektiver Rechtsschutz bereits möglich ist. Dazu zählen unter anderem Österreich, Belgien, Frankreich und Polen. Aber in mehr als der Hälfte der Fälle sind die Rechtsbehelfe auf bestimmte Sektoren beschränkt, hauptsächlich auf Verbraucheransprüche. Die europäische Sammelklage hingegen greift in einer Vielzahl von Fällen, etwa beim Datenschutz oder in Bereichen wie Reisen und Tourismus, Energie und Telekommunikation sowie bei Finanzdienstleistungen. Das heißt, Verbraucher haben nun bald etwas auf europäischer Ebene in der Hand, um zum Beispiel gegen missbräuchliche Handelspraktiken wie massenhafte Preiserhöhungen im Bankensektor vorzugehen. Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab befürchtet, dass bei der Umsetzung der Richtlinie allerdings ein Flickenteppich entsteht, entgegen dem ursprünglichen Ziel.
Die Mitgliedstaaten bleiben frei zu regeln, welche Gerichte zuständig sind, wie die Finanzierung von entsprechenden Anwaltshonoraren am Ende zu berücksichtigen ist und auch, wie am Ende Verbrauchereinrichtungen zugelassen werden bei Gericht. All das trägt nicht zur Vereinheitlichung der Rechtslage in Europa bei.
Nach der Entscheidung im Europaparlament haben die Mitgliedstaaten nun 2 Jahre Zeit, um die europäische Sammelklage in nationale Gesetze zu übertragen.
Das war der Bericht von Paul Vorreiter. An fast jedem Wochenende, aber nicht nur da, demonstrieren Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, die bisher beschlossen worden sind oder möglicherweise auch noch beschlossen werden. Dahinter stecken jetzt Dinge, die den Antisemitismusbeauftragten, aber nicht nur ihn, umtreiben und ihn jetzt heute veranlasst haben, Alarm zu rufen. Was dahinter steckt, Christiane Habermals hat es.
Die Anti-Corona-Bewegung ist ein Sammelbecken von Unzufriedenen mit den Corona-Maßnahmen der Regierung, Esoterikern, Verschwörungstheoretikern sowie Reichsbürgern und offenen Rechtsextremisten. Und immer öfter mischen sich auch antisemitische Elemente unter die Parolen. Etwa wenn sich Impfgegner oder vermeintliche Opfer von Corona-Maßnahmen der Regierung mit Anne Frank oder Sophie Scholl vergleichen. Dagegen verwahrte sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein heute scharf.
Solche Verharmlosungen des Nationalsozialismus und seiner tatsächlichen Opfer erodieren nicht nur unsere hart erkämpfte Erinnerungskultur und verhöhnen die tatsächlichen Opfer. Sie zeugen entweder auch von einer perfiden, bewussten Strategie oder von einem Mangel an Empathie und einem Mangel an Bildung auf vielen Ebenen.
Am Samstag hatte eine junge Frau auf einer Querdenken-Veranstaltung in Hannover gesagt, sie fühle sich wie Sophie Scholl, weil sie sich seit Monaten aktiv im Widerstand gegen die Corona-Politik der Regierung befinde. Sophie Scholl war zusammen mit ihrem Bruder Hans Scholl wegen ihres Widerstands gegen die NS-Diktatur hingerichtet worden. In der Woche zuvor hatte eine 11-Jährige sich mit Anne Frank verglichen, weil sie in diesem Jahr nicht wie gewohnt ihren Geburtstag feiern könne. Eine solcher Täter-Opfer-Umkehr sei ein zentrales Element antisemitischer Einstellungen, erklärte Klein. Auch die Autoren der Leipziger Autoritarismusstudie, die letzte Woche veröffentlicht wurde, hatten die Verschwörungsmythen als eine Einstiegsdroge für rechtsextremes Gedankengut bezeichnet. Viele der Demonstrierenden glaubten, hinter der Corona-Pandemie steckten geheime Organisationen, die aus dem Hintergrund das Geschehen lenken würden. Die Palette reiche von einer geheimen Weltregierung über die Pharmalobby bis hin zu jüdischen Milliardären. Doch Klein ging heute noch weiter, indem er erklärte, Antisemitismus sei das zentrale Bindeglied der Corona-Proteste.
Judenhass ist im Zuge der Corona-Pandemie weiter angestiegen. In vielen Kreisen ist er wieder gesellschaftsfähig geworden. Und er verbindet bei den Protesten gegen die Infektionsschutzmaßnahmen politische Milieus, die vorher wenig oder gar keine Berührungspunkte hatten. Und das ist wirklich neu.
Ist tatsächlich Judenhass das Amalgam der Anti-Corona-Demos? Klein verwies auf Nachfrage auf die weit verbreiteten Verschwörungsmythen, die geheime Mächte im Hintergrund vermuten, dies sei ein zentrales antisemitisches Motiv. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung glaube in Bezug auf die Corona-Pandemie an solche Theorien. Für Annetta Kahane, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, ist gar jegliche Verschwörungstheorie im Kern antisemitisch, auch dann, wenn sie sich mit ganz anderen Themen beschäftige.
Verschwörungsideologien haben immer
immer ein antisemitisches Betriebssystem, weil der Antisemitismus selbst sozusagen die älteste Verschwörungstheorie überhaupt ist, die nämlich behauptet, dass die Juden irgendwelche bösen Absichten haben und immer hinter allen Bösen und Schlechten in der Welt stecken. Und deswegen sind Verschwörungsideologien immer auch antisemitisch. Selbst wenn sie sich mit Leuten wie Bill Gates beschäftigen, sind sie in ihrer Form und ihrer Struktur genuin antisemitisch.
In den Corona-Protesten habe sich der Antisemitismus daher in neuer und gefährlicher Weise verdichtet, so das Fazit der Pressekonferenz. Als Gegenmaßnahmen wurden mehr Präventionsarbeit und Demokratieförderung gefordert. Außerdem müsse sich der Verfassungsschutz mit der Anti-Corona-Bewegung befassen.
Das war der Bericht von Christiane Habermals. In der SPD-Bundestagsfraktion gab es heute eine Kampfabstimmung und manch einer stellte gar schon die Autorität des Fraktionschefs in Frage. Am Ende alles gut oder auch nicht. Stefan Detjen hat die Einzelheiten.
Dagmar Ziegler, 60 Jahre, direkt gewählte SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 56, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland 1.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, im Allgemeinen sagt man ja, was lange währt, wird gut.
In Zukunft soll Dagmar Ziegler selbst oben auf dem Präsidium des Bundestages Platz nehmen und die Debatten leiten. Es war wieder einmal eine schwierige Kür in der SPD, in der sich Fraktionschef Rolf Mütze nicht nur denkbar knapp durchsetzte.
Es ist ja nicht mein Vorschlag alleine, sondern es ist der Vorschlag des Fraktionsvorstandes, der Fraktion eine Empfehlung gibt.
Erst nachdem die fraktionsinterne Gegenkandidatin, die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, ihre Kandidatur am Nachmittag zurückgezogen hatte, konnte Ziegler im zweiten Wahlgang nominiert werden. Im ersten Wahlgang hatte sich ein Patt mit je 66 Stimmen ergeben. Die Nominierung Zieglers hatte zunächst für offenen Unmut in der Fraktion gesorgt. Nicht zum ersten Mal wurde Fraktionschef Mützenich mangelnde Kommunikation vorgeworfen. Im Frühjahr hatte die Wahl Eva Högels zur Wehrbeauftragten des Bundestages auf Vorschlag von Mützenich für fraktionsinterne Verwerfungen und Verletzungen gesorgt. Gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio warf die SPD-Abgeordnete Daniela de Ridder ihrem Fraktionschef nun, wie auch andere Abgeordnete, vor, Ulla Schmidt nicht eingebunden und übergangen zu haben.
Man darf eben nicht außer Acht lassen, dass Ulla Schmidt eben auch diejenige war, die, als es um die Wahl Thomas Oppermann und sie ging, verzichtet hatte. Und dass es eigentlich geboten gewesen wäre, sie zuallererst zu fragen und ihr Votum abzuwarten.
Ulla Schmidt war in der letzten Wahlperiode bereits Vizepräsidentin des Bundestages gewesen, hatte den Platz dann aber nach der letzten Bundestagswahl 2017 für Thomas Oppermann freigemacht, damit Andrea Nahles diesem als Fraktionsvorsitzende folgen konnte. Für deren Nachfolger Mützenich war bei seiner Nominierung Dagmar Zieglers für den Vizepräsidentenposten jetzt entscheidend.
Ihre Biografie, die das mit großem Respekt, aber auch Würde widerspiegelt, was Menschen eben in den ostdeutschen Bundesländern auch von uns erwarten, nämlich Repräsentanz in hohen Ämtern. Und es ist nun mal ein hohes Amt, was die SPD-Fraktion bei der Vizepräsidentschaft eben auch zu vergeben hat. Und deswegen habe ich am Ende mich für Dagmar Ziegler ausgesprochen.
Dagmar Ziegler war vor ihrem Einzug in den Bundestag Landtagsabgeordnete und Finanz- sowie Arbeitsministerin in Brandenburg gewesen, bevor sie 2009 erstmals in den Bundestag gewählt wurde.
Dass ich einmal im Reichstag stehe und Gesamtdeutschland mitgestalten darf, das war für mich das prägendste Erlebnis, zumal mein Großvater, der schon lange verstorben ist, auch Sozialdemokrat war, in der DDR dann natürlich nicht mehr und auch nicht in die SED gegangen ist. Und ich hätte mir gewünscht, meine Eltern und meine Großeltern hätten das miterleben können.
Am Donnerstag soll Dagmar Ziegler am Beginn der Plenarsitzung zur Vizepräsidentin des Bundestages gewählt werden.
Aus Berlin berichtete Stefan Dietjen. Wir kommen jetzt zum letzten oder zum vorletzten Teil hier unserer Sendung. Die Kollegin Magdalena Neubich hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Bitte schön.
Hauptthema ist die Übergabe der Regierungsgeschäfte des noch amtierenden US-Präsidenten Trump an seinen Nachfolger Joe Biden. Es war gewiss kein Anflug von Vernunft, was Donald Trump dazu gebracht hat, den Weg für die Amtsübergabe an Joe Biden freizugeben, schreibt die Passauer Neue Presse und meint weiter, der noch Präsident war schlicht dazu gezwungen, weil seine Klageflut gegen angebliche Wahlbetrügereien in sich zusammengebrochen ist. Und das ist dann doch als veritabler Sieg der demokratischen Institutionen über den Möchtegern-Autokraten Trump zu werten. Die Badische Zeitung aus Freiburg ergänzt, Donald Trump hat das Handtuch geworfen, ohne zuzugeben, dass er verloren hat. Dem Sieger Joe Biden zu gratulieren, das lässt sein Ego offensichtlich nicht zu. Was zählt, ist das grüne Licht, das der 45. Präsident der Vereinigten Staaten gab, um mit der geordneten Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger zu beginnen. Die Neue Osnabrücker Zeitung befürchtet, dass Biden sein Amt unter schwierigen Bedingungen antreten wird. Trump wäre nicht Trump, erschwerte er seinem Nachfolger nicht das künftige Regieren. Auf den letzten Metern schafft er Fakten, die Biden schwerlich wieder aus dem Weg räumen kann. Das betrifft unter anderem Umweltgesetze und die weitere Ernennung von konservativen Bezirksrichtern auf Lebenszeit. Die Südwestpresse aus Ulm beschäftigt sich mit Bidens künftigem Kabinett. Beruhigend ist, dass Biden und sein Team in der Zwischenzeit hinter den Kulissen eine Regierungsmannschaft zusammenstellten. Die Vielfalt der Besetzung unterstreicht Bidens Versprechen, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, ein Präsident für alle Amerikaner zu sein. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kommentiert, für die Europäer ist das Team Biden wie ein Sechser im Lotto. Für eine tiefere Partnerschaft über den Atlantik hinweg bieten sich jetzt neue Möglichkeiten. Ein weiteres Kommentarthema sind die morgigen Beratungen von Bund und Ländern über die Corona-Maßnahmen. Die Nürnberger Nachrichten bemängeln hier die politische Diskussionskultur. Das Durcheinander um Weihnachten und Silvester, all das ist nicht dazu angetan, dass die Diskussion um die richtigen Maßnahmen ruhig und sachlich verläuft. Die Politik muss aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannt. Wenn die Menschen sich bevormundet fühlen, gehen sie den Weg nicht mehr mit. Die Rheinzeitung aus Koblenz hingegen kritisiert mögliche Lockerungen. Wer den Menschen ausgerechnet in der Weihnachtszeit und vielleicht noch an Silvester das Signal gibt, man könne mal etwas locker lassen, handelt fahrlässig. Also sollte die Politik den Bürgern zum Fest keine Märchen erzählen. Viele dürften noch längst begriffen haben, dass Weihnachten 2020 anders verlaufen wird.
Das war die Kollegin Magdalena Neubig. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind damit fast hier am Ende unserer Sendung angelangt. Natürlich bedanke ich mich bei Ihnen und freue mich natürlich, wenn Sie unser Programm weiter verfolgen. Die ganze Nacht über werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Morgen früh ist dann ab 5 Uhr die Kollegin Ann-Kathrin Büsker für Sie da. Um 7.15 Uhr ein Interview mit Tim Kurzbach, dem SPD-Oberbürgermeister aus Solingen. Da geht es um Corona. Und um 8.10 Uhr dann Peter Wittig, der frühere Botschafter, der deutsche Botschafter in den USA. Was wird mit Herrn Biden? Das war's hier. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.